Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Es sind goldene Zeiten für die internationale Rüstungsindustrie. Die weltweiten Militärausgaben haben einen neuen Höchststand erreicht und angeführt wird die Liste wiederholt von den USA. Dazu passt, dass nun auch die lange diskutierten neuen Ukraine-Hilfen auf den Weg gebracht wurden. Warum es doch so gekommen ist und welche Rolle möglicherweise Donald Trump dabei spielt, das bespreche ich jetzt mit unserer USA-Korrespondentin Susanne Heger. Susanne, ich grüße dich.
Hallo aus Florida.
Susanne, mit über 900 Milliarden Dollar führen die USA die Liste der weltweiten Rüstungsausgaben an. Welche Rolle spielt die Rüstungsindustrie denn auch politisch in den USA?
Eine große. Eine wirklich große. Und der Gegensatz zu Deutschland ist, in den USA findet man die Rüstungsindustrie nicht schlecht. Also in Deutschland hat das ja immer so ein Ugu, sowas, nee, Rüstung wollen wir eigentlich nicht. Amerika, die Sicht auf Rüstung, auf Soldaten, auf Bewaffnung ist eine ganz andere. Man sieht das hier als lebensnotwendige, wichtige Sache in den USA. Und insofern ist der Rückhalt in der Bevölkerung für die Rüstungsindustrie enorm.
Ein Großteil der weltweit ausgegebenen Militärgelder, die kommen ja den US-Rüstungsunternehmen zugute. Wenn irgendwo ein Krieg oder ein Konflikt auf der Welt entsteht, profitiert die US-Wirtschaft also am meisten. Das heißt also, dass das Thema auch in der US-Bevölkerung als positiv und wichtig wahrgenommen wird.
Ob es jetzt immer positiv ist, also es ist ja nicht so, dass jeder Amerikaner sich auf einen Krieg freut und wild durch die Gegend schießen möchte, auch wenn dieses Bild in Deutschland gerne mal existiert. Aber es ist wichtig. Ja, die Rüstungsindustrie gilt als eine wichtige Industrie in Amerika und ich glaube auch nicht, dass Amerika vorhat, das zu ändern.
Nach langen politischen Diskussionen wurden nun auch neue Gelder für die Ukraine freigegeben. 61 Milliarden US-Dollar. Die Republikaner hatten sich ja lange dagegen gewehrt, diese Investitionen zur Abstimmung zu stellen. Was war da die Argumentation?
Also die Argumentation war immer die gleiche. Wir können nicht zig Milliarden in die Grenzsicherung fremder Länder stecken und unsere eigene Grenze völlig vernachlässigen. Das war ja das ursprüngliche Gesetz im November letzten Jahres, nicht abgestimmt wurde. Jetzt hat der Speaker dieses Mal alles voneinander getrennt und er hat es auch durchgesetzt, dass die amerikanische Grenzsicherung nicht mit in der Abstimmung war. Und insofern ist jetzt am Wochenende die Unterstützung für die Ukraine positiv vom Haus beurteilt worden. Es muss jetzt noch durch den Senat gehen und von Joe Biden unterschrieben werden als Gesetz. Man geht aber davon aus, dass das nur noch eine Frage von Tagen ist. Und dann wird es in der Ukraine auch sofort losgehen.
Der Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, der Republikaner Mike Johnson, der hatte sich zuletzt für eine Einigung stark gemacht. Laut Medienberichten soll er sich zuvor mit Ex-Präsident Donald Trump getroffen haben. Welche Rolle hat der alte und möglicherweise bald neue Präsident bei dem Thema?
Eine unglaublich wichtige. Also Mike Johnson war vor ungefähr 2 Wochen in Florida, in Mar-a-Lago, hat sich dort mit Trump getroffen. Und es wird gesagt, dass nur durch Trumps Support für Mike Johnson der Speaker überhaupt jetzt eingewilligt hat in diese ganze Abstimmung. Also bisher hatte der ehemalige Präsident ja gesagt, die ukrainische Hilfe ist überflüssig, wir sollten sie nicht machen. Und jetzt unterstützt er den Speaker darin, dass die Hilfen für die Ukraine bewilligt werden. Durch diesen Support von Donald Trump wird sich wahrscheinlich Speaker Johnson auch am Leben halten können. Weil wir erinnern uns, es ist ja mal gerade ein halbes Jahr her, es war im Oktober letzten Jahres, dass Mike Johnson überhaupt gewählt wurde, nachdem vorher Speaker Kevin McCarthy, ich glaube, keine 9 Monate im Amt war. Und McCarthy hatte nicht den Rückhalt von Trump. Also der Rückhalt von Trump ist in der Republikanischen Partei nach wie vor unglaublich wichtig. Und Trump hat gesagt, er ist mit der Wahl von Speaker Johnson einverstanden und Trump hat gesagt, er ist damit einverstanden, dass abgestimmt wird zugunsten der Ukraine. Allerdings mit diesem Kontext, es müssen dafür russische Gelder eingefroren werden und das Ganze soll als eine Art Darlehen gelten, von dem aber nun jeder weiß, zurückgezahlt wird es eh nicht.
Johnson und Trump verstehen sich auch so ganz gut. Man kann sagen, sie sind eigentlich gegenseitige Unterstützer. Heißt das aber, dass Trump auch im politischen Alltagsgeschehen weiterhin bis heute auch noch Fäden in der Hand hat?
Aber natürlich hat er das. Ich glaube, dass sehr wenig in der Republikanischen Partei ohne Trump läuft. Und wenn wir uns jetzt einmal überlegen, Mike Johnson war ja ein Kongressabgeordneter, der sich selber als MAGA klassifiziert hat, also als Trump-Anhänger, der bisher sämtliche Ukraine-Hilfen abgelehnt hatte in seinen Wahlabstimmungen und der jetzt sich so positioniert. Es gibt hier Stimmen, die sagen, was ist denn los in einem halben Jahr, wenn man davon ausgeht, das neue Geld wird vielleicht ausgegeben sein und man muss nochmal nachabstimmen. In einem halben Jahr ist womöglich Donald Trump der nächste Präsident. Und in dem Moment, wo er dann den Krieg beenden kann, wie er es ja oft schon angekündigt hat, steht er als der ganz große Retter da. Also ich glaube, es ist so viel politisches Kalkül und Taktik dahinter. Um die Menschen in der Ukraine geht es, glaube ich, wirklich erst an dritter und vierter Stelle, auch wenn Mike Johnson gesagt hat, als Christ hat er gebetet und Gott hat ihm gesagt, es sei wichtig, das Richtige zu tun und den Menschen zu helfen.
Bleiben wir noch bei Donald Trump. Er steht aktuell in New York vor Gericht. Mitten in den US-Vorwahlen geht es dabei ja um mögliche Schweigegeldzahlungen Trumps an eine ehemalige Pornodarstellerin. Was ist da bisher bekannt? Was ist der Stand der Sachlage?
Also der Stand der Sachlage ist, dass es nicht angebliche, sondern dass es Schweigegelder sind, die gezahlt wurden an Stormy Daniels. Das bestreitet ja niemand. Es geht eigentlich nur darum, dass diese Schweigegelder, die übrigens in den USA ja auch komplett legal sind, dass die in den Büchern anders verrechnet wurden. Sie wurden in den Büchern nicht als Schweigegeld verrechnet. Trumps Fraktion sagt, es war, damit Melania nichts davon mitbekommt, was nun verständlich wäre. Welcher Mann möchte denn schon, dass seine Frau erfährt, dass er Schweigegeld an einen Pornostar zahlt? Auf der anderen Seite heißt es natürlich auch, es ist verheimlicht worden, damit die Wahlen, die kurz darauf stattfanden, die 2016er Wahlen, nicht beeinflusst werden. Also dieser Prozess ist spannend in mehrerer Hinsicht. Es wird in New York stattfinden, es wird vor einer New Yorker Jury stattfinden. New York ist, glaube ich, zu 90% demokratisch. Die Frage, ob diese Jury pro Trump sein wird, ist ja zu stellen, sagen wir es mal so. Und was heute noch beschlossen wird, das ist noch neben den Zeugenaussagen etwas ganz anderes. Es wird nämlich beschlossen, inwieweit die Gag Order, also der Maulkorb für Trump, auch einen riesigen Einfluss auf das Gerichtsverfahren haben wird. Es wird nämlich beschlossen, ob die Staatsanwalt nicht mehr verpflichtet sein wird, den Anwälten von Trump im Vorfeld zu sagen, welcher Zeuge als nächstes auftreten wird. Das macht man normalerweise. Aber es wird jetzt noch vom Richter entschieden, ob es durch Trumps mehrfaches Vergehen gegen den Maulkorb aufgehoben wird und seine Anwälte diese Information nicht mehr bekommen würden, was natürlich eine deutliche Schwächung der Verteidigung von Trump bedeuten würde.
Auf jeden Fall sollen zunächst eine Reihe von Zeugen gehört werden. Medial ist das natürlich ein großes Ereignis bei euch. Aber schadet es Donald Trump in seinem Wahlkampf?
Ja und nein. Also es schadet ihm auf jeden Fall dadurch, dass er durch diesen Prozess daran gehindert wird, Wahlkampfauftritte zu machen. Wir wissen ja alle noch gar nicht, wie lange dieser Prozess dauern wird. Wir wissen nicht, wie lange er noch in anderen Prozessen stecken wird. Und in diesem Prozess hat der Richter ja schon verkündet, dass Trump nur mittwochs frei haben wird. Also nur mittwochs wird als gerichtsfreier Tag gesehen. Und Trump hatte darum gebeten, montags oder freitags, um mit seinem Jet halt in den gesamten US-Staaten Wahlkampf machen zu können. Das ist sehr schwierig, wenn er erst Freitagabend los kann und Montagmorgen schon wieder zurück sein muss und nur am Mittwoch was zu machen. Es ist für seinen Wahlkampf sehr, sehr hinderlich, dass seine Fanbasis davon beeinflusst wird, was dieser Gerichtsprozess jetzt über seinen Umgang mit Schweigegeldern sagt, bezweifle ich stark, weil das wird, glaube ich, von einem Großteil der Amerikaner so gesehen, dass man da eine Sache rausgräbt, die im Prinzip nicht wirklich interessant ist, um Trump schaden zu können.
Hinzu kommt ja aber auch, dass Trump eine Reihe von Spendengeldern derzeit wieder empfängt. Ist das mehr jetzt mit dem Prozess geworden?
Man sagt, dass er jetzt von diversen Milliardären unterstützt wird. Da sind die Summen aber noch nicht bekannt. Und natürlich, was Trump macht, ist Bitten um $5, um $10, um $25. Also das Bitten in der Bevölkerung, ihn mit dem zu unterstützen, was man übrig hat. Und das funktioniert hervorragend. Und das funktioniert in dem Moment, wo er vor Gericht steht und wo wieder einmal der Eindruck erweckt wird, es ist ein politischer Prozess gegen ihn, funktioniert es umso besser.
Wenn deutsche Medien über Trump berichten, dann entweder im Zusammenhang mit Prozessen oder aber, wenn es um Geld geht, so soll Trump ja bereits Millionen seines Vermögens verloren haben. Interessant ist aber, dass ihm laut Umfragen die US-Amerikaner eine größere Wirtschaftskompetenz zuschreiben als Amtsinhaber Joe Biden. Wie ist das denn zu erklären?
Naja, es ist so zu erklären, dass Donald Trump ist, glaube ich, als einziger Präsident aus dem Weißen Haus gegangen, ohne Millionen Dollar reicher zu sein. Wir erinnern uns an die Familie Clinton, die, glaube ich, mit Schulden ins Weiße Haus einzog und mit irgendwas um die 200 Millionen rauskam. Trump hat kein Gehalt bekommen als Präsident. Trump hat seine ganze Energie nicht in seine Firma gesetzt. Da musste er sich ja sogar von distanzieren während seiner Amtszeit. Das hat ihm viel Geld gekostet. Und seine Wähler gutieren das und sagen, das ist der erste Präsident, der tatsächlich persönliche Einbußen in Kauf genommen hat, um für uns, um für das amerikanische Volk zu dienen. Und zurzeit, ja, die ganzen Prozesse, die er am Laufen hat. Es ist ja ein Wahnsinnsgeld, was ihm das kosten wird. Wir reden hier von 500 Millionen alleine in dem einen New Yorker Prozess. Wir reden von 80 Millionen, die er an die Autoren zahlen muss, wegen angeblicher Vergewaltigungsvorwürfe. Es sind gewaltige Summen, die da auf ihn zukommen.
Abschließend, Susanne, medial scheint es zumindest auf dieser Seite des Atlantiks recht still um Amtsinhaber Joe Biden geworden zu sein. Er befindet sich ja ebenfalls wie Donald Trump im Vorwahlkampf. Wie wird er aktuell in der US-Medienlandschaft gesehen?
Ja, also man verhindert öffentliche Auftritte so gut es geht, weil die können nur nach hinten losgehen. Und ich glaube, Bidens Strategie ist tatsächlich, Trump so gut wie möglich an einen Ort zu fesseln, damit Trump nicht durch die USA reisen kann, weil Biden kann es auch nicht. Also ich sehe Biden nicht als Wahlkämpfer, der am Tag an drei verschiedenen Stationen steht und mit der Air Force One hin und her fliegt. Das kann er gar nicht. Das wird er nicht. Für ihn ist es das Beste, was passieren kann, dass Trump vor Gericht sitzt. So kann er einfach im Weißen Haus sitzen und einen Wahlkampf, wie damals bei Corona, hat er einen Wahlkampf aus dem Keller gemacht. Jetzt wird er einen Wahlkampf aus dem Weißen Haus machen.
Sagt unsere USA-Korrespondentin Susanne Heger. Susanne, vielen Dank.
Gerne.